Heute wird Frank zu uns sprechen und das Thema lautet unser Bekenntnis über Gottes Heiligkeit und ihre Bedeutung für uns. Und hinführend dazu möchte ich jetzt zwei Stellen aus der Bibel gemeinsam mit euch lesen. Der erste Text steht in Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Weiter wollen wir noch Psalm 99 miteinander lesen. Psalm 99. Der Herr ist König, es zittern die Völker, er thront auf den Cherubim. Es wankt die Erde, groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren, heilig ist er. Und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redet er zu ihnen. Sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnung, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet, ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott.
Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns hier heute Morgen versammeln dürfen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und aus deinem Wort lernen dürfen. Wir beten, dass du das Reden und das Hören deines Wortes in jedem unserer Herzen segnest. Amen. Ich möchte diese kleine Serie über Themen und Aspekte unseres Bekenntnisses fortsetzen, und zwar diesmal mit einem etwas speziellen Thema, nämlich über die Heiligkeit Gottes oder über Gottes Heiligkeit und ihre Bedeutung für uns. Was ist unser Anliegen mit diesem Bekenntnis, das wir im Brüderkreis schon vorbereitet haben und noch nicht ganz fertig sind? Es ging uns darum, dass wir eine gemeinsame Sprache über wichtige Themen aus der Heiligen Schrift zusammenfinden und sprechen lernen. Es geht uns nicht um unsere Ideen, sondern was wir aus der Schrift erkennen über wichtige Themen, über wichtige Aspekte der biblischen Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Wir wollen ein gemeinsames Verständnis erreichen über diese wichtigen Themen aus der Heiligen Schrift und dadurch auch eine gemeinsame Richtschnur, die uns Hilfe zur Bewertung mal unseres eigenen Glaubens, wir auch, wenn wir mit anderen Lehren oder anderen Ansichten konfrontiert werden. Das soll uns helfen. Und wir haben schon in zwei Einheiten uns einmal mit der Heiligen Schrift beschäftigt und dann auch mit dem Thema der wahre Gott. In der Heiligen Schrift, wo wir gesehen haben, das glauben wir, dass die Bibel, die Heilige Schrift, Gottes autorisierte, autoritative und inspirierte Wahrheit ist, unfehlbar und unvergleichlich. Die Heilige Schrift, heißt es in unserem Bekenntnis, wurde von Menschen geschrieben, die von Gott inspiriert wurden. Sie ist Gottes Offenbarung an uns Menschen. Und darüber haben wir gemeinsam nachgedacht. Dann das zweite Mal über den wahren Gott, wo in unserem Bekenntnis steht, es gibt nur einen einzigen lebendigen und wahren Gott. Er ist ein geistliches und persönliches Wesen. Er ist Schöpfer, Erlöser, Erhalter und Herrscher des Universums. Gott ist unendlich in seiner Heiligkeit und in allen anderen seiner Vollkommenheiten. Gott ist allmächtig und allwissend. Sein vollkommenes Wissen schließt alle Dinge in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ein, auch die zukünftigen Entscheidungen von uns Menschen. Ihm sind wir unsere höchste Liebe, unsere höchste Verehrung und den höchsten Gehorsam schuldig. In unserem Bekenntnis sind dann immer eine ganze Reihe von Bibelstellen angegeben, die das, was wir in diesen Sätzen mit Hilfe einer Grundlage, eines Grundbekenntnisses formuliert haben, da ihre Deckung findet. Und heute geht es um einen Aspekt dieses wahren Gottes, nämlich die Heiligkeit Gottes, ausgehend von den beiden Texten, die wir vorhin gelesen oder gehört haben. Und dann in einem zweiten Teil um die Bedeutung der Heiligkeit Gottes für uns im täglichen Leben. Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Und es ist mir völlig klar, dass wir in einer Einheit nur wenige, aber doch vielleicht einige wichtige Aspekte dieser, darf ich sagen, komplexen Wahrheit, die Heiligkeit Gottes, überhaupt thematisieren können. Aber vielleicht ist das auch Hilfe für euch, für jeden, für manchen von euch, doch mal genauer über die Heiligkeit Gottes nachzudenken. Es gibt mehrere sehr gute Bücher dazu. Ich bin dankbar für die Fülle an gutem Material. Am meisten beeindruckt, schon vor vielen Jahren, hat mich das Buch von diesem Robert Sproul. Es heißt im Deutschen auch Die Heiligkeit Gottes und ist ein bewegendes Buch. Robert Sproul hat sein ganzes Leben dieser Thematik gewidmet. Und ich schätze, er ist inzwischen verstorben bei seinem Herrn, dessen Heiligkeit sein Thema war. Und ich schätze das Material und die Bücher, die Vorträge sehr, die mir auf meinem Weg durch die Jahre hindurch sehr viel geholfen haben. Ein komplexes Thema. Paul Tripp schreibt dazu, die Lehre von der Heiligkeit Gottes geht so weit über unsere gewöhnliche Erfahrung hinaus, dass wir eigentlich keine Vergleiche oder Kategorien haben, die uns helfen, sie wirklich umfassend zu verstehen. Und das ist eine der Spannungen, in denen wir stehen, wenn wir uns mit ewigen Dingen, die wir nicht sehen, beschäftigen. Aber doch ist es klar in der Schrift offenbart und soll Gegenstand unseres Glaubens und unserer Anbetung sein. Darum soll es uns heute Morgen gehen. Zwei Punkte. Einmal die Heiligkeit Gottes erklärt mit einigen Unterpunkten und dann der zweite Punkt, wo es um die Anwendung geht, was das für unser tägliches Leben bedeutet. Auch hier können wir nur an einige Aspekte eingehen. Ich lese aus einem Bekenntnis eigentlich auf zwei Bekenntnissen, die aber denselben Text haben. Es heißt dort, es gibt nur einen lebendigen und wahren Gott. Er ist unendlich in seinem Wesen und seiner Vollkommenheit, ein höchst reiner Geist. Gott ist heilig in allen seinen Absichten, in allen seinen Werken und in allen seinen Geboten. Ihm gebührt jede Art von Anbetung, Dienst und Gehorsam, die er von Engeln, Menschen und allen anderen Geschöpfen verlangen kann. Das finden wir in ähnlichen Worten in dem sogenannten Westminster-Bekenntnis von 1646 oder in dem baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689. Und wir merken mit diesen zwei Jahreszahlen, dass diese ganze Thematik von Bekenntnissen und der Auseinandersetzung mit wichtigen Wahrheiten, die so zu formulieren, dass sie treffend sind und helfen, unseren Glauben zu stärken und auch zu formen, das geht schon weit zurück in die letzten Jahrhunderte. Nun, wenn du ein Christ bist und dich mit der Bibel beschäftigt hast oder die Bibel ein wenig kennst, dann weißt du, dass die Bibel unmissverständlich lehrt, dass Gott heilig ist. Und wir haben zwei Texte gelesen, Jesaja 6, ich lese nochmal Vers 3, wo es heißt, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Das rief einer dieser Seraphim, dieser Wesen in diesem Gesicht, in dieser Vision, die Jesaja gehabt hat, dem anderen Seraphim zu. Der Prophet Jesaja empfing damals zu Beginn seiner Mission, könnte man sagen, die er in diesem großen, langen, dicken Buch innerhalb der Bibel, dem Buch Jesaja, mit um die 66 Kapiteln herum geschrieben hat, diese Vision des Herrn der Heerscharen, wie es heißt, in diesem Tempel. Und beachte dieses dreimalige Heilig. Es ist nicht nur heilig ist der Herr, es ist nicht nur heilig, heilig ist der Herr, sondern es ist heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist eigentlich eine hebräische Art der Steigerung. In der Schrift, in der dieses Buch geschrieben worden ist, gab es nicht diese typischen Steigerungsformen wie bei uns. Schön, schöner, am schönsten zum Beispiel. Deshalb haben sie mit Wortwiederholungen, wenn sie etwas Wichtiges betonen wollten, Wortwiederholungen verwendet. Ihr kennt das aus dem Evangelium, wo hier und da es heißt, dass Jesus gesagt hat, Amen, Amen. Er sagt das hier und da zweimal. Und dann sollten wir aufmerken, denn wenn Jesus zweimal dieses Amen ausspricht, dann möchte er unser Augenmerk besonders auf das lenken, was er gerade eben gesagt hat. Und hier haben wir das sogar dreimal. Das ist einzigartig in der ganzen Schrift. Es gibt nur eine Sache, die in der Schrift dreimal auf diese Art und Weise betont wird. Dieses heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die Seraphim mussten das dreimal wiederholen, um die Tiefe und die Weite von Gottes Heiligkeit auszudrücken. Dieses heilig, heilig, heilig soll eigentlich dann die Grenzen deiner und meiner Vorstellungskraft erweitern. Woran auch immer du denkst, wenn du hörst, dass Gott heilig ist, dann müssen wir wissen, dass Gott in einer ganz anderen Kategorie von Heiligkeit ist, wie wir das vielleicht in unserem einfachen und profanen Denken oft zu verstehen meinen. Er ist viel heiliger, als du und ich jemals gedacht haben und denken können, wie Heiligkeit sein könnte. Aber selbst dieses heilig, heilig, heilig war den Seraphim nicht genug, als er versuchte, die Heiligkeit Gottes so auszudrücken. Er musste noch hinzufügen, wie es heißt, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier finden wir die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes wie kombiniert. Wie groß ist die Heiligkeit des Herrn, der Heerscharen? Groß genug, um in dieser Herrlichkeit die ganze Erde zu füllen. Und diese Worte sind unter der Inspiration des Heiligen Geistes entstanden, damit deine und meine Vorstellungskraft etwas erweitert werden, um nicht zu sagen in die Höhe gezogen werden. Und sie sollen dir und mir zeigen, dass Gott ganz anders ist als alles, was dir je begegnet ist. Sie sollen dich demütig machen, sie sollen mich demütig machen, weil Gott sich grundlegend von dir und mir unterscheidet. Und sie sollen dir aber auch helfen, um zu verstehen, dass der, mit dem wir es zu tun haben, jemand ist, der größer ist als alle oder als alles, mit denen oder mit dem du und ich je zu tun gehabt haben und zu tun haben werden. Deshalb dieses dreimalige heilig, heilig, heilig. Das finden wir auch übrigens im Psalm 99, wo wir diese Formulierung heilig ist der Herr dreimal erwähnt finden. Dieser Psalm 99 ist ein ganz interessanter Psalm. Es beginnt ja mit dem, der Herr ist König oder der Herr regiert. Es zittern die Völker, er thront auf dem Cherubim, es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren, heilig ist er. Und dieses heilig ist er kommt nochmal in Vers 5 und dann am Ende in Vers 9 dieses Psalmes. Auch ein dreimaliges heilig ist er oder heilig ist der Herr, unser Gott. Und diese drei Teile, die diesen Psalm so natürlich fast einteilen, dieser erste Teil spricht von dieser Erhabenheit des heiligen Gottes, wie das Jesaja in diesem Gesicht, in dieser Vision gesehen hat. Deshalb bezeugt auch Mose in 2. Mose 15, Vers 11, wer ist dir gleich? Spricht dort Mose, wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? Und am Ende der Bibel finden wir das bestätigt. In Offenbarung Kapitel 15, Vers 14 heißt es, dort wird bezeugt, denn du allein bist heilig. Wir wollen das versuchen, kurz etwas zu erklären oder darüber nachzudenken. Das Wort, das hier für heilig verwendet wird, ist das hebräische Wort Chadosh. Und das meint oder bedeutet eigentlich abschneiden, trennen. Das alte Hebräisch kennt eigentlich keine abstrakten Wörter wie auch der Begriff heilig, sondern verwendet oder ist charakterisiert durch eigentlich sehr figurative Begriffe, die aber zeigen, in was für ein Bedeutungsspektrum ein Wort haben kann, wie auch dieses Wort Kadosch. Heilig zu sein bedeutet in der Verwendung der Sprache, dass man von allem, dass jemand oder etwas von allen anderen wie abgeschnitten, wie getrennt, wie abgesondert ist. Es bedeutet eigentlich, eine Klasse für sich selber zu sein, die sich so von allem unterscheidet, was jemals existiert hat oder jemals existieren wird, vor allem in Bezug auf Gott. Das ist die eine Bedeutung dieses Wortes, getrennt, etwas ganz anderes, als was wir vielleicht in unserem Erlebniskreis gewohnt sind. Das zweite ist, es bedeutet auch moralisch vollkommen rein zu sein, immer und auf jede mögliche Art und Weise. Und wenn man diese beiden Elemente zusammennimmt, einmal dieser Gedanke, dass etwas wie Gott von allem, was wir bisher so kennen, völlig getrennt und abgesondert ist, wie auch dann dieser Aspekt der Reinheit, der durch dieses Wort auch, das ist eher mit unserem Begriff, wie wir ihn so kennen, verbunden, heilig ist mit unserem Verständnis eher mit rein verknüpft. Aber wenn wir diese beiden Dinge zusammennehmen, dann ist letztlich das, was uns die Bibel über Gott offenbart, die Summe und Definition dessen, was es bedeutet, heilig zu sein. Und Gott nimmt in dieser Hinsicht einen von seinem Wesen her und von seinem moralischen Wesen her einen Raum ein, den noch nie jemand zuvor so eingenommen hat. Und deshalb gibt es, und das bezeugt er auch Paul Tripp, ein Theologe, dass es keine Erfahrung oder eigentlich keinen wirklichen Bezugsrahmen gibt, um das wirklich zu erfassen, außer das, was uns in der Schrift über ihn geoffenbart ist und gezeigt wird. Und deshalb ist Heiligkeit etwas, das in keiner irgendeiner Art und Weise etwas gleicht oder vergleichbar ist, das wir in unserem irdischen Dasein her kennen. Aber das ist noch mehr. Und bitte denkt noch mit, Gottes Heiligkeit ist nicht einfach eine Eigenschaft Gottes, was er tut oder was er ist. Gottes Heiligkeit ist das Wesen dessen, was er ist. Es gibt zwei Hauptwörter, mit denen Gott in der Bibel beschrieben wird. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Es gibt noch viele andere Beschreibungen, wie Gott beschrieben wird, aber da werden meistens Zeitwörter verwendet. Dass er gnädig ist, dass er weise ist, dass er allwissend ist. Aber es gibt zwei Begriffe, Licht und Liebe. Und der Aspekt des Lichts ist eigentlich das, was wir hier haben. Das ist der Aspekt dieser Heiligkeit Gottes. Ein Licht, in das wir nicht direkt hineinschauen können, wie wir auch nicht direkt länger Zeit in das Licht der Sonne blicken können, ohne zu erblinden. Für uns unmöglich. Und wenn wir nun die Frage stellen, nun wie offenbart sich nun die Heiligkeit Gottes, dann ist die einzige Antwort die, in allem, was er tut und was er in seinem Wort geoffenbart hat. Das ist Ausdruck letztlich seiner Heiligkeit. Und deshalb ist Gott eigentlich in jeder seiner Eigenschaften oder in allen Aspekten seines Wesens und seiner Handlungen heilig. Er ist heilig in seiner Macht, er ist heilig in seiner Souveränität, er ist heilig in seiner Weisheit, er ist auch heilig in seinem Zorn, in seiner Heiligkeit, aber auch in seiner Liebe, er ist heilig in seiner Barmherzigkeit. Es ist keine billige Liebe, die alles andere unter den Tisch kehrt, sondern es ist heilige Liebe, heilige Barmherzigkeit, heilige Geduld, heilig in seiner Gnade, heilig in seiner Treue und heilig ja in seiner Barmherzigkeit. Und wenn wir uns das so vor Augen stellen, dann können wir sagen, dann ist Gott wirklich, wie das manche ausgedrückt haben, er ist der ganz andere. Er ist der ganz andere, aber der uns doch in Christus so nah geworden ist. Und das wird schon im Alten Testament bezeugt, im Kapitel 57 des Buches Jesaja heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und das ist ein Vers, der meine Vorstellungskraft von Gott sprengt. Der so andere, unerreichbare, wie es heißt, der eigentlich der Hohe und der Erhabene ist, in Ewigkeit wohnt, in einer Dimension, die wir nicht kennen und uns keine Vorstellung machen können. Denk einmal einfach, versuche einfach mal nur ohne Zeit zu denken. Es wird dir nicht gelingen. Wir können nicht ohne die Zeit denken, aber Gott steht außerhalb der Zeit. Er ist der, der in Ewigkeit wohnt. Doch wohnt er auch bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, also eher die Schwachen, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Deshalb ist dieser Vers für mich einer der bewegendsten Verse der Heiligen Schrift, weil er zwei Dinge zusammenbringt, die wir mit unserem menschlichen Verstand, mit unserer menschlichen Logik nicht zusammenbringen würden, wenn es nicht hier so geoffenbart wäre. Und das gibt uns Hoffnung und Trost. Wenn wir auch anerkennen müssen, dass wir, wenn es um solche Wahrheiten geht, wie das Wesen Gottes, die Dreieinigkeit Gottes oder Inspiration, wie auch eben das Thema der Heiligkeit Gottes, unser Denken und unsere Vorstellungskraft weit überfordert. Dann dürfen wir aber doch wissen, dass dieser Gott, der eben doch der Hohe und Erhabene ist, aber genau dort auch wohnt, wie es heißt, bei denen die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um es zu beleben. Und das ist Trost. Nun zu dem zweiten Aspekt. Warum ist die Heiligkeit Gottes so wichtig? Was bedeutet sie für unser Leben? Vielleicht denkst du so ähnlich wie, okay, ich verstehe, dass Gott heilig ist. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wie ich das für mich definieren und verstehen kann, aber die Bibel sagt das, deshalb muss es wahr sein. Wie geht es nun aber weiter? Wie wirkt sich diese große Lehre auf mein wirkliches Leben aus? Bevor wir da auf zwei, drei Aspekte eingehen, vielleicht noch eines davor. Zuallererst steht diese Lehre oder der Wahrheit, die Wahrheit der Heiligkeit Gottes im Mittelpunkt des Evangeliums von Jesus Christus. Ohne die Heiligkeit Gottes gäbe es kein moralisches Gesetz, dem jeder Mensch verpflichtet ist. Ein moralisches Gesetz oder Moral allgemein gesprochen setzt voraus, dass es jemanden gibt, der heilig ist, der misst, der uns sagt, was gut und schlecht, was falsch und was richtig ist, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Wenn wir das nicht hätten, und das ist ja die große Herausforderung einer sogenannten atheistischen Weltanschauung, die vergeblich oder verzweifelt ringt um gültige Werte und irgendwie merkt, das bezeugen viele von den bekannten Denkern wie Sartre, Camus, Jaspers, Heidegger und so weiter, dass sie merken, dass wenn es kein Absolutes gibt, wenn es keine absolute Wahrheit gibt von einem, der außerhalb uns steht, dann ist es egal, schreibt Jean-Paul Sartre in einem seiner Bücher, ob ich einer alten Frau über die Straße helfe oder ob ich sie in das nächste Auto hineinstoße. Ohne die Heiligkeit Gottes gäbe es kein moralisches Gesetz, aber das gibt es. Ohne die Heiligkeit Gottes gäbe es auch letztlich keinen göttlichen Zorn auf die Sünde, dadurch auch keine Möglichkeit der Errettung, auch keine Möglichkeit irgendeiner Art von Versöhnung. Ohne die Heiligkeit Gottes gäbe es auch keinen vollkommenen Sohn Gottes, der als Sündopfer für die Sünde gesandt wurde, um das Problem der Schuld von uns Menschen zu lösen. Ohne die Heiligkeit Gottes gäbe es keine Rechtfertigung aus Glauben und auch keine Auferstehung. Es gäbe keinen endgültigen Sieg über den Widersacher Gottes. Und es gäbe letztlich auch keine Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gott in seiner Heiligkeit für immer über uns und in uns seine gute Herrschaft ausführen wird. Paul Tripp schreibt dazu, es ist effektiv so, dass die biblische Geschichte nicht die biblische Geschichte wäre, wenn sie nicht an jedem Punkt von einem geschrieben und geführt worden wäre, der die ganze Zeit und in jeder Hinsicht heilig ist. Und das ist wichtig. Nun könnten wir noch Stunden verbringen und darüber nachdenken, wie sich das auf unser Leben auswirkt. Keine Angst, das machen wir nicht. Aber wir könnten zum Beispiel nachdenken, was es bedeutet, die Heiligkeit Gottes, die eigentlich immer im Mittelpunkt unseres Lebens stehen müsste, damit unser Leben überhaupt Sinn macht. Wir könnten darüber nachdenken, dass die Heiligkeit Gottes uns hilft, dir und mir hilft, um sich selber immer besser auch zu erkennen. Dass die Heiligkeit Gottes dich konfrontiert mit der Sündhaftigkeit deiner Schuld und Sünde vor Gott. Und dass die Heiligkeit, sie zu reflektieren, eigentlich das höchste Ziel deines Lebens sein soll. Oder dass sie dich motiviert, diese erlösende Gnade durch Jesus Christus weiterzugeben, weil Gott heilig ist und weil es sehr wohl einen Tag geben wird, wo jeder Ungehorsam seine gerechte Vergeltung empfangen wird. Echter Sinn und Zweck des Lebens sind nur letztlich in der Tatsache eines heiligen Gottes zu finden. Und letztlich muss es auch das Ziel aller unserer biblischen und theologischen Studien sein, die Heiligkeit Gottes mehr zu erkennen. Aber ich möchte nur auf ein, zwei Dinge eingehen. Einmal, dass die Heiligkeit Gottes, obwohl das kein einfaches Thema ist, Trost spendet. In einer Welt, die, wie wir das erleben, wie momentan auch, vielleicht mehr als vor 10, 15 Jahren, so empfinde ich das, die irgendwie so langsam außer Kontrolle zu geraten scheint, die sich mehr und mehr düster darstellt, wo eigentlich das Falsche belohnt wird und das Richtige oft bestraft oder unterdrückt wird, ist es wichtig, dass wir uns an die Heiligkeit Gottes erinnern und sie für unser Herz festmachen. Jede Situation, jeder Ort, jede Beziehung in deinem Leben steht letztlich unter der sorgfältigen, guten Souveränität des einen, der vollkommen heilig ist. Es mag vielleicht hier und da nicht so danach ausschauen, aber letztlich hat unser Gott in seiner Heiligkeit das Sagen. Was er tut, ist immer richtig, weil er heilig ist. Auch wenn wir vielleicht in Umständen sind oder mit Dingen konfrontiert sind, die uns Mühe machen. Was er sagt, ist immer wahr und was er verspricht, wird er immer einhalten. Die Verheißungen Gottes, schreibt Paulus, sind unbereuebar. Und deshalb müssen oder dürfen wir uns nie vergessen oder immer uns vor Augen halten, dass letztlich das Böse nicht die Kontrolle hat, dass die Ungerechtigkeit nicht letztlich regieren wird, dass die Korruption nicht König sein wird und dass der Widersacher Gottes, Satan, nicht den Sieg davontragen wird. Gott ist und wird immer unseres Vertrauens würdig sein, und zwar deshalb, weil er heilig ist und deshalb verlässlich ist. Er wird mit heiliger Kraft letztlich alles Böse besiegen, das unser Leben hier und jetzt oft so traurig, so schwierig, fast unmöglich zu machen scheint. Es gibt einen Tag, an dem jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfangen wird. Kapitel 2, Vers 3 des Hebräerbriefes steht das. Weil er heilig ist. Und er wird uns, die wir glauben, für immer in eine Welt befreien, die frei von allem Unrecht ist. Auch wenn wir auf dem Weg dahin vielleicht noch manches Ungemach erleiden mögen. Und das soll uns Trost sein. Und das war Trost so vieler Menschen durch die Jahrhunderte hindurch, die oft mit ihrem Leben ihren Glauben bezahlt haben. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Heiligkeit Gottes uns überführt und zurechtweist. Nochmals zu Kapitel 6, Vers 5 aus dem Buch Jesaja. Jesaja spricht dort, nachdem er diese Vision gesehen hat mit dem Erbeben der Türpfosten und so weiter, da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Jesaja ist überwältigt und zerrissen. Wehe mir, denn ich bin verloren. Ein interessantes Wort. Wehe mir, ich gerate in Disintegration. Ich verliere mich, heißt es eigentlich. Angesichts dem Anblick der Heiligkeit Gottes. Und nur im Angesicht der Heiligkeit Gottes werden du und ich, wie Jesaja vielleicht, je die Katastrophe der Sünde, die uns lebt, realisieren und vielleicht auch daran zerbrechen, ja. Nun, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, ist dieses Thema der Sünde kein angenehmes oder kein attraktives Thema mehr. Deshalb wird das mehr und mehr auch in evangelikalen Kreisen vermisst, über dieses Thema zu reden. Aber das können wir nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Sünde oftmals nicht immer so sündig erscheint, sondern eher attraktiv und anziehend. Aber erst im Angesicht der Heiligkeit Gottes wird uns klar, dass die Sünde mehr ist als nur eine Liste schlechter Verhaltensweisen und mehr als nur das Übertreten einer Reihe von abstrakter Regeln ist. Paul Tripp schreibt dazu, Sünde ist vielmehr ein verhängnisvoller Zustand des Herzens, der uns dazu veranlasst, willentlich und wiederholt gegen die Autorität eines guten, heiligen Gottes zu rebellieren und das zu tun, wozu wir als Geschöpfe Gottes nie bestimmt waren. Es ist die Heiligkeit Gottes, die uns sagt, dass wir alle, da wir uns selbst nicht entkommen können, einen Erlöser brauchen, der genau das tun kann, was wir nicht können, nämlich uns von uns selber retten. Aber man kann nicht über die Heiligkeit Gottes nachdenken, ohne auch seine Schuld und Sünde zu beklagen, wie das Jesaja hier getan hat, und nach einer Erlösung nach der Gnade Gottes in Christus Jesus zu rufen. Und deshalb überführt uns die Heiligkeit Gottes und weist uns zurecht, uns dem zu stellen. Und dann der letzte Aspekt, der fortführend ist von dem vorigen. Die Heiligkeit Gottes zeigt uns und dir und mir letztlich unsere Berufung als Christen. Weil die Heiligkeit das Wesen von Gottes Charakter ist, ist deine und meine Berufung als Christ ebenfalls nun heilig zu sein. Das sagt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams bezeichnen wir uns hier. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit in euch herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Da zitiert Petrus aus dem dritten Buch Mose. Vielleicht helfen uns folgende Gedanken, wie man das verstehen kann. Erstens, als Christ bist du heilig. Denn als du geglaubt hast, hat Gott dich in die Stellung, in die Position eines Heiligen gebracht. Nicht, dass du dadurch automatisch zu einem Heiligen wirst oder geworden bist, was man gemeinhin unter einem Heiligen versteht, sondern du bist nun in Christus Gerechtigkeit Gottes, wie das Paulus im Korintherbrief ausdrückt. Wir sind nun Angenommene. Und wenn du Kind Gottes bist, dann stehst du vor ihm als gerecht da. Zweitens, als Christ bist du heilig, weil du mit dem Blute Jesu erkauft wurdest. Und deshalb, wie Paulus schreibt, gehörst du nicht mehr dir selber an. Er schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Was heißt das? Das heißt, dass du durch Gottes Gnade für Gottes Zweck abgesondert, getrennt worden bist. Du bist nicht mehr deinem Reich, deinem Erfolg, deiner Jagd nach Glück verpflichtet. Es heißt nicht mehr das Motto für dich, mein Reich komme, mein Wille geschehe, sondern ganz im Gegenteil, du bist nun dem Reich Gottes verpflichtet und aufgerufen, zur Ehre und Herrlichkeit dieses Gottes durch seine Gnade zu leben. Dazu bist du aufgefordert, immer wo du bist, immer mit wem du zusammen bist und immer, egal was du auch tust, soll das dein Leben mehr und mehr prägen. Und du bist als Christ zu einem heiligen Leben berufen worden. Wir leben ja in einer gewissen Spannung. Wenn du an Christus geglaubt hast und glaubst, dann ist schon einiges jetzt für dich wahr geworden, was dir die Schrift zuspricht, nämlich dass du Vergebung bekommen hast, wegen des vollbrachten Werkes deines Herrn. Schon jetzt dürfen wir uns an vielen Dingen freuen, die wir im Glauben erfassen können. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir letztlich sein wollen und werden. Und deshalb zählt hier in diesem Leben unser Gehorsam. Jeder Gedanke, jedes Verlangen, jedes Wort, jede Entscheidung, jede Handlung muss einem Geist der demütigen Hingabe an die Gebote Gottes erfolgen. Und wenn du nun denkst, das ist unmöglich, dann stimme ich dir hier zu. Und wenn wir über diese Unmöglichkeit dieser Berufung nachdenken, dann sollten wir nicht vergessen, dass Gott niemals zu einer Aufgabe beruft, ohne auch dazu zu befähigen und auszurüsten. Gott beruft uns, heilig zu sein, und das geschieht, indem wir uns zu ihm wenden. Er sendet seinen Heiligen Geist, um in uns zu leben. Das lesen wir an vielen Stellen der Schrift. Und unter seiner Herrschaft und Führung lernen wir mehr und mehr die Weisheit und die Kraft zu haben, die wir brauchen, um in allem, was wir tun, ihm zu gehorchen und ihn zu ehren. Diesen Prozess nennen wir oftmals Heiligung oder Hingabe oder Nachfolge, wo wir Stück für Stück, Schritt für Schritt lernen, das, was wir geworden sind. So wie dieser bekannte Wissenschaftler Ernest Walter Smith gesagt hat, werde, was du geworden bist. Was sind wir geworden? Wir sind nun Angenommene durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind wie gerecht gesprochen. Ja, wir sind gerecht gesprochen. Wir sind in einen Zustand versetzt, eine Stellung versetzt, die die Schrift als Heilige bezeichnet. Und nun sollen wir auch in unserer Lebenspraxis, nun sind wir gefordert und aufgefordert, auch in unserer Lebenspraxis mehr und mehr unter der Führung seines Geistes, unter der Herrschaft, unter der Führung seines Geistes, mehr und mehr in jedem Aspekt unseres Lebens dem entsprechen. Oder wie Paulus das benannt hat, dass wir würdig wandeln der Berufung, mit der wir in die Nachfolge berufen worden sind. Wohin führt uns letztlich dann das Nachdenken über die Heiligkeit Gottes? Sie wird uns dazu führen, dass wir die Gnade Gottes wirklich feiern. Ich nehme das Wort feiern selten in den Mund, wenn es um solche Dinge geht, aber hier möchte ich es doch tun. Wir werden mehr und mehr anfangen, die Gnade Gottes zu feiern. Aufgrund seiner Gnade wissen wir, dass unser Gott heilig ist. Aufgrund der Gnade Gottes wissen wir, dass wir von ihm angenommen und nicht abgelehnt werden. Aufgrund seiner Gnade werden wir durch seine gute und heilige Herrschaft getröstet und gestärkt. Und diese Herrschaft ist mehr ein Schutz, ein Bewahren, ein Führen, ein Fügen, als das, was wir unter dem oftmals sehr negativ behafteten Begriff Herrschaft verstehen. Aufgrund seiner Gnade werden wir uns immer der Schwere unserer Schuld und Sünde bewusst sein, die noch immer in uns steckt. Wir sind noch nicht vollkommen, das lehrt die Schrift eindeutig. Aber aufgrund seiner Gnade werden wir zu Gott laufen, um seine Hilfe zu suchen. Nicht aus Angst vor ihm weg, sondern aus dem Wissen, dass Gott uns angenommen hat, dürfen wir zu ihm flüchten. Denn er ist genau bei denen, die zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Herzen sind. Aufgrund seiner Gnade erfahren wir die Überführung von Sünde und den Wunsch, ein heiliges Leben zu führen. Und aufgrund seiner Gnade sind wir letztlich eingeladen, für immer und ewig in Gottes heiliger Gegenwart zu leben. Die Heiligkeit Gottes drängt uns oder treibt uns zu unserem Erlöser, der allein in der Lage ist, durch sein Leben und durch seinen Tod unheilige Menschen, wie wir sind, mit einem heiligen Gott zu vereinen. Paul Tripp schreibt, und damit schließe ich, Gott offenbart uns seine Heiligkeit nicht als Warnung, dass wir in ewigem Schrecken vor ihm fliehen, sondern vielmehr als Einladung an uns, um zu ihm zu laufen, wo schwache und versagende Menschen wie du und ich immer Gnade finden, die ewig währt. Amen. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, wenn wir mit dieser Wahrheit deiner Heiligkeit konfrontiert werden, dann Ja, erschrecken wir normalerweise, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das so fern ist, so unbekannt ist für uns, dass es jemanden gibt, der in absoluter und vollkommener Weise heilig ist. Eine Kategorie für sich selbst, für uns letztlich nicht fassbar. Aber wir dürfen doch durch deine Gnade zu dir als unserem himmlischen Vater kommen, wie Paulus das schreibt, und zu dir, aber, lieber Vater, sagen. Und das durch unseren Herrn Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir ja nicht, wie es Jesaja gesagt hat, verloren sind, sondern in dir gerettet und zum Heil kommen dürfen. Und Vater, wir merken, wie dieses Thema deiner Heiligkeit die ganze Heilsgeschichte durchzieht und nur dadurch auch die Heilsgeschichte anfängt, für unser kleines Denken mehr und mehr Sinn zu machen. Und da, wo wir manches noch nicht verstehen, wollen wir warten, bis du uns in deiner Güte und Gnade Licht gibst und die Augen öffnest, um zu verstehen und zu erfassen. Aber das wollen wir beten, dass du uns hilfst, zu verstehen und zu erfassen, wie deine Heiligkeit unser Leben verändert, unser Lebensziel verändert, unsere Lebensmotto verändert. Und dass wir letztlich nur wirkliche Erfüllung in der Gemeinschaft mit einem heiligen Gott finden dürfen, der uns doch so nahe geworden ist, sodass du bei denen wohnst, die zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Herzen sind. Und Vater, das sind wir oft in unserem Leben. Und deshalb sind wir so froh, dass wir uns zu dir als unseren heiligen und guten Vater flüchten dürfen, durch unseren Herrn Jesus Christus, und du uns in Ewigkeit angenommen hast. Wir beten, dass du diese Verse, die wir gelesen haben aus dem Buch Jesaja und aus dem Psalm, doch tief in unser Herz legst und prägst, dass wir sie mitnehmen und sie uns vielleicht gerade auch in der kommenden Woche begleiten und beschäftigen. Wir danken für dein Segnen. Amen.